Hey Raff!
Hey Micky!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Nee, hab ich nicht.
Dann wird's aber höchste Zeit.
Aber hallo, dafür bin ich hier. Einen schönen guten Tag.
Konnichiwa!
Ja, Konnichiwa sagt es schon. Folge 1 unseres Japan-Special-Monats, der euch 4 japanische Filme bringen wird.
Ob ihr wollt oder nicht. Also, ich meine, wir zwingen natürlich auch keinen zuzuhören, aber,
genau,
aber wir haben uns das auf jeden Fall vorgenommen. Genau. Also wir verbringen diesen Monat nämlich 2 Wochen lang zusammen in Japan und haben uns deswegen auch überlegt, dass wir das ja auch in den Podcast einfließen lassen können. Und mal so ein bisschen ein paar kleine Perlen raussuchen, die aus dem japanischen Kino entsprungen sind. Und wir haben dann auch zugleich eine Premiere, denn wir haben das erste Mal einen Film in der Besprechung, den es nicht auf Deutsch gibt.
Richtig, den gibt es auch sonst meines Wissens in keiner Synchronisation, sondern nur original mit englischen Untertiteln.
Mhm.
Macht aber nichts, weil es trägt zur Atmosphäre bei.
Auf jeden Fall.
Und ja, ey, ich bin sehr froh, dass du dich für Hausu entschieden hast, weil, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war eigentlich einer unserer ersten Picks, als wir mit den Vorbereitungen für den Podcast angefangen haben.
Mhm, da ist der Name auf jeden Fall direkt gefallen.
Ja. Ey, ich glaube, auf der Liste der Filme, die wir am Anfang machen wollten, weil ursprünglich wollten wir ja erst nur japanische und italienische Filme machen. Das hat sich dann ja irgendwann relativ schnell verflüchtigt.
Ja.
Und da war Hausu, glaube ich, das habe ich noch auf der alten Liste gesehen, die wir mal geschrieben hatten, auf Platz 2 oder 3. Also das war ursprünglich als einer der Launch-Titel gedacht, ist dann aber irgendwie rausgefallen.
Ja klar, wenn man so Brainstorming immer macht, dann kommen immer noch mehr Titel rein.
Mhm.
Ne? Aber ich glaube, mit unserer ersten Episode, die wir ja auch irgendwann nachträglich veröffentlicht haben, mit Della Morte, Della More, hatten wir auch einen sauberen Einstieg.
Auf jeden Fall. Ich wundere mich nur, dass es jetzt doch so lange gedauert hat, bis wir doch auf Hausu zurückgekommen sind, weil das ist schon ein wirklich sehr werter Film, drüber zu sprechen,
ja,
der auch wirklich super special ist. Also ich habe den jetzt eben, als wir den geguckt haben, habe ich den jetzt, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal, ich glaube zum zweiten Mal habe ich den erst gesehen.
Mhm.
Ich habe ihn relativ spät gesehen, das erste Mal. Habe mir dann auch diese Edition bestellt, halt hier über Nicht, als der im Kino lief. Leider nicht. Der Film ist ja von 1977 und war sehr, sehr lange so ein Japan-Only-Ding fast. Also bis der irgendwann im Westen lief, hat es tatsächlich bis 2009 gedauert, bis der dann in den USA halt einen DVD-Release bekommen hat und darüber dann irgendwie in den USA halt auch Kinovorführungen gespawnt hat.
Ja, ich glaube, das war Anfang der 2000er schon, aber ist ja trotzdem ein weiter Sprung. Dazwischen ungefähr 25 Jahre hat das auf jeden Fall gedauert, ja.
Ja, ich glaube, der DVD-Release war Anfang der Nullerjahre, aber dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis der in den USA auch Fuß gefasst hat.
Mhm.
Das war wohl 2009 rum.
Okay.
Ja, ist ein Horrorfilm. So kind of, irgendwie. Eine,
das ist Kunst.
Eine Einordnung ist beim besten Willen unmöglich. Also der Satz fiel ja eben auch beim Gucken, so bei dem Film reicht nicht mehr zu sagen, der ist auf 11 gedreht, sondern der ist mindestens bei 14 irgendwo, der Film.
Ja. Hat ja, also es gilt auch ungemein als Experimentalfilm irgendwie.
Ja.
Weil der Schöpfer oder Regisseur des Ganzen ist Nobuhiko Obayashi.
Mhm.
Und der kommt auch aus dem Experimental-Amateurbereich. Der hat so kleine Kurzfilme gemacht für sich selber. Der hat auch im Alter von 6 Jahren wohl schon angefangen, Filme zu drehen. Der hatte da relativ früh Bock drauf und hat dann angefangen, so quasi Special Effects zu kreieren, indem der auf dem Zelluloid dann gepinselt hat oder Löcher reingemacht hat. Und der war irgendwie immer schon Feuer und Flamme. Und in dem Bereich, wo der vorher tätig war. Also der hat mit 8 mm dann viele Sachen gemacht. Hat er dann auch schon Aufmerksamkeit so ein bisschen auf sich gezogen und hatte dann die Möglichkeit, Fernsehwerbungen und oder Advertisements insgesamt zu machen. Mhm. Und da ist er dann, da widersprechen sich die Zahlen im Netz, da gibt es verschiedene Aussagen zu. Sind auf jeden Fall weit über 1000 Werbungssachen, die der inszeniert hat. Es gibt aber auch Angaben mit weit über 2000. Mhm. Also das widerspricht sich so ein bisschen, je nachdem, wo man im Netz guckt, steht da was anderes.
Ja, ey, aber
er selber im Interview spricht einfach nur von einigen.
Ja, manch einen.
Ja, der ist auch überhaupt nicht so eingebildet oder so, dass der sich auch, ne? Hätte ja auch sein können, dass der dann sagt, ja, ich weiß das ganz genau, ich habe so und so viele gemacht, aber der ist ziemlich locker, was der alles so erzählt und ja.
Ja, du hast ja ziemlich viel von dem reingezogen noch als Vorbereitung für die Sendung heute.
Nicht nur als Vorbereitung. Also ich hab den ja generell irgendwann, als ich Hauso für mich entdeckt hatte und gemerkt habe, dass wie anders dieser Film einfach ist, wie anders alles aussieht, wie das wirkt und dieses ganze Experimentelle, das kann man, wie gesagt, gar nicht wirklich beschreiben und ich weiß auch nicht, ob wir das heute im Gespräch alles so rüberbringen können. Das
Weil ja, es halt den mit visuellen Stilmitteln haben. Den Arbeit. Muss man gesehen ja. haben. Das ist, wir können es versuchen, aber eigentlich ist das auf jeden Fall eine unbedingte Sehempfehlung, weil sonst glaubt man es nicht. Das ist wirklich auch einer aus der Kategorie, musst du gesehen haben, um es zu glauben.
Ja, genau. Und deswegen, weil der mir halt so zugesagt hatte, habe ich dann angefangen, die weiteren Werke mir irgendwann anzugucken. Erst mit einer Komödie, die auch kurz danach wohl direkt gemacht wurde, ist 1979 erschienen, ist The Adventures of Kosuke Kindaishi und der ist basiert auch auf irgendwie eine Manga-Vorlage und ist sehr wild und sehr, sehr slapstickhaftige Comedy-Unterhaltung, sehr bizarre Szenen, hat aber auch auf jeden Fall direkt seine Handschrift mitgenommen. Was aber dann viel interessanter geworden ist, sind dann die Werke danach, wo der dann so ein bisschen auch mit seinem Feedback gearbeitet hat, weil durch die Veröffentlichung von Haus oder Hausu, ne, ist er nämlich dann auch, sind viele, viele Leute auf den aufmerksam geworden und nicht nur Kritiker und selbst experimentell Schaffende, sondern auch die Jugend, die im Prinzip gar keinen Bezug mehr zum Kino hatte, die haben immer nur, das Kino war in den 70ern so ein bisschen an einem Sterbepunkt angekommen in Japan. Das hatte es schwer, deswegen waren auch die Budgets klein. Und der hat wirklich ganz viele Lampen angemacht, die viele Leute berührt hat. Und die nächsten Filme waren dann auch viele Jugendwerke. Also zum Beispiel School in the Crosshairs oder einer der sehr bekannten Vertreter, weil der auch später dann nochmal eine Anime-Adaption bekommen hat, ist The Girl That Leapt Through Time. Und die habe ich mir auf jeden Fall dann angeguckt. Und School in the Crosshairs ist auf jeden Fall fantastisch auch. Also der hat aber direkt diesen ganzen harten 80s-Spirit mit dazu. Und das hat für mich noch weitere Pluspunkte dann gesammelt. Und überall in den Sequenzen, es ist alles immer komplett wie ein Traum. Es gibt so Weichzeichner, es gibt Stop-Motion, es gibt reingekritzelte Effekte. Es gibt so Silhouetten, die so mit so Lichtstrahlen gemacht werden, wie bei dem Klavier hier in dem Fall. Mhm. Rotoskopie, der arbeitet mit allen Mitteln. Und das merkt man bei Haus auf jeden Fall auch, um jetzt wieder zurückzukommen. Das merkt man bei Haus auf jeden Fall auch. Der hat wirklich alles reingebaut, was er konnte.
Ja, der hat sich komplett ausgetobt.
Ja, komplett. Also das ist, wie das Ganze entstanden ist, der hatte halt wirklich, wirklich viele Werbesachen gemacht. Und dann kam ein Produzent von Toho und hat den angesprochen und hat gesagt, ja, hast du nicht mal Lust, sollten wir denn nicht mal über ein ganzes Filmprojekt nachdenken. Und der hat dann, ohne lange zu zögern, hat der ein Drehbuch abgegeben, was abgelehnt wurde.
Abgelehnt?
Und zwar von Hana Tagami. Hana Gatami. Und das ist auf jeden Fall, hat ihn dann erstmal ein bisschen geärgert, aber der hat gesagt, so, das ist das, was ich machen wollte, und hatte dann auch schon direkt irgendwelche Angaben gekriegt, woran er sich dann halten müsste und wie und was. Und dann hat er gesagt, nee, also so kommen wir nicht zusammen, dann macht doch selber irgendwas. Hier ist das Drehbuch, ich habe keine Lust. Er hat dann wirklich auch ein bisschen rumgebockt, obwohl er ein riesen Potenzial quasi hatte, gerade den Fuß in die Tür zu kriegen bei einem großen Studio in Japan. Weil Toho, weiß ja vielleicht der Japan Interessierte, ist ja zum Beispiel auch die Firma, die hinter Godzilla steckt. Und ja, der hatte in genau diesem Zeitraum nämlich auch so ein paar Kassenkrepierer, und die haben da neues Potenzial gesucht, haben dann auch mal über See geschaut und haben gemerkt, okay, da gibt es gerade einen großen Film von Steven Spielberg, nämlich Der Weiße Hai.
Jaws.
Und der zieht gerade Magneten an Leuten in die Kinos, dass da große Schlangen an den Kinosälen waren. Und dieser findige Produzent, der sich, wie gesagt, mit Obayashi auseinandergesetzt hat, könnte man jetzt sagen, der hat dann gesagt, ja, ich will aber sowas haben, ich will sowas wie Jaws. Und hast du da nicht auch eine Idee? Und dann hat er sich hingesetzt und hat angefangen, sich zu überlegen, was könnte ich denn machen? Und ist dann auf die Idee gekommen, das muss ja kein Tier sein, weil Tierfilme gab es dann plötzlich aus, wie Sand am Meer, ne? Also so Katastrophen-Monster-Filme wie Der Weiße Hai haben dann natürlich auch andere kopiert, sag ich mal. Und der hat sich dann überlegt, es könnte ja auch mal was ganz anderes sein. Und hat dann auch noch die Möglichkeit bekommen, also mit dem Gig bei Toho in den Studios zu arbeiten, auch mit entsprechendem finanziellen Futter, was er sonst bei seinen Werbespots nicht in der Fülle hatte, und so, dass er sich halt komplett austoben konnte, und die Zusage, dass er da Freiheiten bekommt, wenn er das dann selber macht.
Ja, man muss dazu sagen, der war natürlich auch geduldig, ne? Und das hat sich bei dem in dem Falle wirklich ausgezahlt. Der hatte nämlich auch den großen Vorteil, dass bei Toho kein anderer Regisseur, der da gearbeitet hat, das verfilmen wollte.
Ja.
Ne, die hatten alle Angst, da diesen bizarren Film zu machen und sich da die Finger zu verbrennen und dadurch ihre Karrieren zu
verbrennen.
Kaputt zu machen.
Ja.
Und Obayashi war ja wirklich sehr überzeugt davon, und er hatte ja auch schon, ich finde, allein so die Entstehungsgeschichte des Films, wie der dann halt zustande kam, weil das hat dann ja irgendwie 2 Jahre gedauert nach Fertigstellung des Drehbuchs, bis er dann Regie führen durfte. Und er hat aber ja schon irgendwie Mangas veröffentlicht mit Hauso, der Soundtrack war schon vorher da von der Band Godiego. Und das waren alles erfolgreiche Sachen, und generell so ein paar Merchandise-Produkte gab es auch schon zu dem Film. Bis der dann aber erst verfilmt wurde. Ich finde, das ist wirklich erwähnenswert, weil mir fällt jetzt zumindest kein Beispiel ein, wo ein Drehbuch zu einem Film geschrieben wurde, der dann nicht verfilmt wurde, aber dann halt irgendwie Mangas dazu veröffentlicht wurden oder Merchandise-Artikel, und auch ein Radiodrama gab es auch, das so leichte inhaltliche Unterschiede hatte, aber das gab es auch als Radiohörspiel, bevor dann der Film gemacht worden ist. Und die Sachen waren aber alle sehr erfolgreich, was ihnen dann halt natürlich auch eine gute Verhandlungsposition mit den Studios gegeben hat. Und aber wie du auch schon gesagt hast, ich finde richtig krass, dass er das durchgezogen hat. Also dass er gesagt hat, ey Leute, ich bin zwar hier Nobody, aber entweder wir machen das so, wie ich das hier will, ich bin hier der Regisseur, dann mache ich das halt so.
Genau.
Oder wir machen es halt nicht.
Ja.
Big Respect.
Auf jeden Fall.
Da sind bestimmt auch schon viele auf die Schnauze geflogen mit.
Oder einfach.
Es gibt aber auch viele Regisseure, die das halt zu Recht durchgezogen haben. Also er ist jetzt einer, mir fällt halt jetzt dazu auch ein Tarantino mit Reservoir Dogs. Da ging es ja um diese Ohrabschneidszene, wo gesagt wurde, ja ey, Jung, nimm die mal raus, so, weil wenn die drin bleibt, ist das für, es wurde ja damit begründet, so weibliches Publikum wird das halt nicht mögen und dann werden die das, den Film halt nicht gut finden. Mhm. Wo er auch meinte, ja gut, aber das ist halt der Film, so, das, und dabei bleibe ich jetzt halt so.
Das ist ja der Höhepunkt quasi.
Ja, also das wäre sehr, sehr wichtig für auch dramaturgisch und überhaupt. Ja. Ne? Also das gehört da einfach rein, aber auch da, das musst du dich erstmal trauen halt als Regisseur, der sich erstmal beweisen muss und das ist halt ja auch ein Business, das sehr viel auch vom Glück abhängt.
Ja.
Oder zum gewissen Teil.
Ne? Aber man muss jetzt das erstmal so sacken lassen, dass jemand dann sagt, ich mache das so, wie ich das will oder gar nicht, damit durchkommt und dann dreht er einen Film wie diesen.
Und vor allem, ich finde halt noch, ne, dass das so die Ansage war, ey, mach der weiße Hai, der ist erfolgreich, orientier dich da dran mal irgendwie. Wie der dann damit, also da drauf kommt, ist mir ein Rätsel. Ja. Das also, hat ja mit der weiße Hai
der Titel, absolut gar nichts der Titel zu tun. Spoilert im Endeffekt schon, das Haus frisst jetzt die Menschen.
Ja, ne? Gewissermaßen. Und ich finde ja auch super cool, ne, dass der wirklich da von seiner 11-jährigen Tochter, Shigumi, wenn ich den Namen jetzt richtig habe, also viele von den Sachen, die da kommen, sind ja auch so dieser kindlichen Albtraumwelt entlehnt. Und der hat das wirklich komplett durchgezogen. Also die hat ihm da einfach gesagt, wie sie sich vorstellt, wie ein Klavier irgendwen auffrisst. Und ja klar, mache ich. Und ich finde, der Film hat auch sowas ultra dreamiges, also das wirkt die ganze Zeit auch so, auch mit dem Soundtrack von Godiego, der wirklich sehr, sehr cool ist. Mhm. Die Band hat auch einen kleinen Cameo-Auftritt in der im Film. Das wirkt irgendwie, die Mucke ist für mich so, also die ist einerseits sehr dreamy auch, irgendwie sehr psychedelisch und irgendwie meine Idee war immer so, das ist so ein bisschen Beach Boys, bisschen Beatlesque und so wie sich Japaner amerikanischen Surfpop vorstellen. Irgendwie das ist so mein eigenes Empfinden von der ganzen Mucke.
Aber
es zählt, glaube ich, offiziell würde man, glaube ich, sagen, es ist eher so psychedelischer Rock, Rock, ja, sowas.
Genau, psychedelic. Es sind halt auch die 70er, ne? Muss man ja so. Und wenn dann ähnliche Zeiteinordnung wäre ja zum Beispiel Goblin. So, und da ist ja auch noch, da wird ja auch mit Geräuschen und Gerassel und sowas gearbeitet, ne? Das ist ja auch so ein bisschen in diese Psychedelic-Welt.
Wobei Goblin da halt, finde ich, schon viel mehr auch dieses bedrohliche, horrormäßige drin haben. Und die sind ja jetzt
super, ja, gute Laune.
Ne? Das ist ja wirklich so fröhlich und eigentlich gar nicht passend für einen Horrorfilm. Oder zumindest nicht etwas, woran man denken würde, ja, ey, ich mache jetzt Mucke für einen Horrorfilm und dann mache ich da
so. Ich würde auch eher sagen Gruselfilm. Also das ist kein Horrorfilm. So, wenn, dann ist das Grusel und natürlich sind dabei auch in viele Richtungen verschiedene andere Facetten drin. Auch Comedy-Anteil. Ne? Mhm. Also sollte man jetzt auch. Aber ich glaube, das muss man wirklich gesehen haben, wie das alles ineinander spielt. Also man sieht zum Beispiel, erstmal am Anfang werden die Charaktere vorgestellt. Es geht um die 7 Mädels, die an einem Ausflug machen wollen über die Sommerferien. Fasse ich jetzt mal kurz.
Grob, genau. Die wollen im Ferienlager, aber das fällt aus mit dem Lehrer.
Ja. Genau. Blablabla. Und dann kommt es dazu, dass die eine sagt, ja, wir könnten aber zu meiner Tante fahren auf so einem Landhaus. Und kommt doch einfach alle mit, dann machen wir da unseren Urlaub. Und das ist halt eben der Plot, so, da führt es hin. Und in diesem Geisterhaus quasi erwartet die der Tod.
Das ist schön. Ne?
Ja. Und am Anfang werden halt die Figuren dargestellt oder vorgestellt. Und die kriegen wirklich auch Namenseinblendungen, die kriegen so verwaschen, so Rahmen um ihre Gesichter gezaubert, wo dann alle wirklich ihren Charakter vorgestellt kriegen. Und dann gibt es den Lehrer, der quasi immer irgendwie hinten dran ist und den auch nachreisen möchte. Und als eine der ersten Szenen, wo man den sieht, fliegt er erstmal eine Treppe runter. Das ist aber auch direkt so ein Slapstick-Moment, wo man zum Beispiel an Coyote oder Bugs Bunny oder sowas
ja, genau,
denken muss. Diese Art sowas, ist das, so ein ne? Ding ist das plötzlich. Der fällt die Treppe runter und dann sieht man wirklich so, wie der auf dem nach vorne gelehnt, also mit dem Gesicht zuerst, über die Treppe runterrutscht und dann so klamaukig da entlang gleitet.
Und das kommt auch so out of nowhere.
Aus dem Nichts.
Das macht der Film ja generell, dass solche Sachen auf einmal da sind
ja.
Und dann aber auch genauso schnell wieder gehen.
Genau. Ja, und also diese ganze traumhafte Visualisierung mit diesen Rahmen und diese Überblenden oder dass wir auch zum Beispiel, wenn die sich unterhalten, dass dann eben nicht ein Schnitt, Gegenschnitt auf die Gesichter oder eine Totale benutzt wird, sondern da wird die Kamera, die reicht dann von links nach rechts rüber und lässt die alle miteinander reden. So.
Die Szene fand ich auch sehr, sehr cool, weil ich finde, es ist auch einfach ein cooles Ding, um dieser Unterhaltung zu folgen und mhm. aber auch, dass die Schauspielerinnen, die dann halt nicht reden, die sind dann ja trotzdem im Bild. Und also
ja.
steht ja irgendwie so eine Dynamik und ein super einfaches Mittel einfach, dass du die Kamera einfach nach links und rechts schwanken lässt,
mhm.
aber es wirkt irgendwie so direkt so
ja.
angestylt dadurch. Also, typisch wäre ja irgendwie, man würde halt so Gegenschnitte machen oder hätte direkt irgendwie eine Totale drin halt, ne, dass man die alle sieht. Ja, fand ich auch sehr, sehr cool. Ich fand auch cool, ne, zu den Protagonistinnen, ne, die ja alle auch so sehr comic-mäßig irgendwie sind, ist halt sehr mhm. cool, dass die Namen, also ne, dass die alle so, ne, du hast es ja gesagt beim Gucken, die haben die Spice Girls vorweggenommen, so weil quasi jeder ja, so seinen Charakter entsprechend
Namen
hat. Ne, genau. Da gibt es halt eine, die halt Karate, die halt Kung Fu kann und dementsprechend Kung Fu.
Ja, dann gibt es eine, die ein bisschen pummelig ist und gerne isst, die wird dann auch Mac genannt für Stomach,
genau.
also für den Bauch.
Pummelig ist halt wirklich schon selber, ja. also 70er Jahre pummelig ist,
ja,
ist
nicht böse gemeint.
Ist dünn. Also die ist,
ja.
ne? Naja, aber die hat halt immer was zu essen in der Hand. Und da werden ja. halt auch immer so Running Gag-mäßig,
genau.
Ja, dann, ja, hier, die ist wieder was am Essen halt. Die
dann gibt es
halt.
Weitere so Klischee-Namen wie Sweetie, dann gibt's Angel. Man kann sich direkt ein Bild dazu vorstellen.
Fantasy.
Einfach.
Melody.
Die Verträumte, da ist dann Fantasy, dann gibt's Melody, die Musikbegabte, die auch Klavier spielen kann. Dann gibt's den Prof.
Der Nerd, richtig ja. mit Zöpfen und Brille.
Genau.
Nerd halt.
Ja. Ja, und die Mädelstruppe, die reist dann im Prinzip in der Bahn zu diesem Landhaus und
trifft erstmal den Melonenverkäufer.
Ja, warte, vielleicht müsste man noch ganz kurz den Melonenverkäufer, das ist auch wichtig.
Absolut.
Nee, was wichtig ist, glaube ich, dass die Katze plötzlich auch dabei ist.
Ja, oh, das war auch übrigens ein cooler Effekt, ne, wenn die da in die Bahn steigen, wie dieser Kreis auf die,
ja.
auf die Katze halt auch mal drauf geht.
Genau.
Mhm.
Also da kommt so ein Kamera-Close und dann sieht man nur den Ausschnitt, damit man weiß, hier ist dein Augenmerk, da sitzt die Katze, die ist auch da. Ne, das wird ja auch öfter benutzt in manchen mhm. Szenen. Zum Beispiel 6 der Mädels sind gerade am Kichern und mhm. machen irgendwas Lustiges und eine steht bedröppelt daneben oder in Gedanken versunken und dann wird auch, während die anderen kichern, man hört das, wird die Kamera auf diesen einen kleinen Aspekt gezogen, dass man die im Auge behält. Das finde ich auch sehr interessant, diesen Stil.
Ja, sehr ungewöhnliche und coole Inszenierung auf jeden Fall. Und da vielleicht auch noch zur Vorgeschichte, so die ja, Hauptfigur ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist auf jeden Fall so mhm. der Charakter, der halt auch am ehesten, also auch eine Backstory mitbringt. Das mhm. haben die anderen Charaktere ja nicht. Die sind dann einfach nur so die Freundinnen
ja.
und sind dabei und haben so über ihre Eigenschaften und ihren Namen halt so ihren Charakter ja. halt quasi, weil man weiß nichts über sie. Und halt die Angel, die Hauptfigur, da ist halt die Geschichte, dass der Vater, also die Mutter ist tot und die hat den Tod noch nicht so ganz verwunden. Und der Vater will wieder heiraten, stellt irgendwie relativ am Anfang ihr seine neue Freundin vor und sagt, ja, das wird jetzt seine neue Mutter. Und dann hat sie ja erstmal, läuft sie weinend weg und sagt, ja, ey, ich will dann halt aufs Land zur Tante.
Ja, und die Gedanken freikriegen, genau. Ja, an die Mutter denken und nochmal mit der aussprechen und so. Aber ich finde auch genau diese Szene kurz, das ist ja auch eigentlich die einzige Szene, wo der Vater vorkommt,
ja.
Und in der Rückblende nochmal.
Ja.
Aber das ist dann auch so eine sehr, sehr stilisierte, man sieht so eine, die sind auf einem Balkon oder sowas oder auf einer Terrasse und im Hintergrund, der Hintergrund ist halt auch im Studio und der ist mit Matte-Paintings dann einfach im Hintergrund gelegt, wie so ein rosa schimmernder Sonnenuntergang und man hört noch die Möwen.
Ja, das ist halt auch Werbung, ne? Ja, also da wild. Merkt man auch so diesen Werbe-Background,
ja, weil
das
Fall.
Könntest du wirklich aus dem, weiß nicht, Reisekatalog, fliegen sie nach, ja, da genau. Und da irgendwie so.
Es sieht alles so immer tippitoppi aus. Und der weiß genau in jeder Szene, was der hervorheben will. Und das ist auch so ein Ding, das mit den Special Effects hatte ich ja eben schon erwähnt, was der so alles für Stilmittel benutzt, aber der ist halt auch der eigene Editor, ne? Also der sucht sich auch aus, was ist genau wo zu sehen und das merkt man auch, ne? Also das nicht nur, dass der das selber gesagt hat, so will ich das alles drin haben, sondern der macht halt auch diese Umschnitte oder wenn es plötzlich wackelig wird oder es gibt auch eine Szene, wo die Mädels alle vor etwas weglaufen, eine Treppe runter und dann wird am Bild pro Sekunde geschraubt. Und dann hat das so einen Zeitlupeneffekt gleichzeitig. Das total geile Dinger sind da drin einfach. Der hat einfach keine Bremse gezogen und der hat die ganze Zeit versucht, das könnte anders aussehen, indem ich das mache. Wild. Und es gibt sogar, ich habe dir das, glaube ich, schon erzählt gehabt, ich hatte mir eine Dokumentation von Obayashi über Kurosawa angeguckt. Und da merkt man halt auch, die haben nie wirklich zusammengearbeitet. Aber der war super großer Fan von den alten Kurosawa-Sachen und der mochte diesen Stil, aber der wollte das auf gar keinen Fall genauso machen. Und der hat auch wohl, das hat er in einem Interview dann gesagt, gibt es zum Beispiel die Szene mit dem Klavier. Es gibt so eine Sequenz, wo eins der Mädels, also Melody natürlich, am Klavier dieses immer wiederkehrende Piano-Thema spielt und dann vom Klavier verspeist wird. Ja, das muss man sich auch erstmal überlegen. Wie ist soll ja das auch funktionieren?
Von der Tochter die Idee, ein Albtraum von der Tochter, wie das Klavier sie frisst.
Und also die wird erstmal von den Tasten gebissen und dann wird die in diesen Klavierrücken oder in diesen Klappmechanismus so reingezogen und der verschlingt sie quasi. Und genau bei dieser Sequenz hat er im Interview dann nämlich gesagt, dass er sich da überlegt hat, wie würden das andere Regisseure jetzt in Szene setzen, wenn die das als Skript hätten? Wie würden die das jetzt drehen mit dem Klavier? Und er wollte es genau so nicht machen.
Ja.
Also jeder Winkel,
Operation gelungen.
Jeder Winkel, der da genutzt wird, bis zu der Szene sogar, wo dann in die Kamera die eine Figur die vierte Wand durchbricht und in die Kamera sagt, das ist aber obszön.
Ja.
Das ist alles mit genau aus diesem Gedanken entstanden, dass der gesagt hat, wie würde das zum Beispiel Kurosawa machen? Ich mache das genau anders.
Geil.
Also wirklich crazy. Der Typ.
Ja. Dazu muss man auch sagen, was auch noch ungewöhnlich war, bis auf die Tante, zu der die fahren, sind auch alles keine ausgebildeten Schauspielerinnen gewesen. Ne? Also der kannte die Darstellerin halt aus der Werbung, aber das waren im Prinzip, das waren Models.
Genau.
Und ich finde aber, ich weiß gar nicht so genau, ob man das wirklich merkt, dass das keine Schauspielerinnen sind. Ich finde, die machen das nämlich gut.
Ja.
Und das passt halt auch in diese, es ist ja jetzt auch kein Film, wo die Menschen super realistisch schauspielern oder so. Es ist sowas Stilisiertes, Comichaftes.
Auf jeden Fall.
Und die füllen das halt schon sehr gut aus, aber ich glaube schon, dass da auch so eine gewisse Unbeschwertheit hatten die aber.
Ja.
Ich finde, das strahlen alle Charaktere aus.
Die harmonieren gut miteinander.
Die harmonieren miteinander, aber da ist so eine Unbedarftheit da drin, und das meine ich super positiv, und so eine Schwerelosigkeit in dem Spiel, das total zur Atmosphäre beiträgt und das Ganze auch angenehm zu gucken macht.
Ja, das stimmt.
Der ist generell, ich finde, der Film ist bei aller Überdrehtheit und also wirklich vielen Eindrücken, die der auch teilweise in kurzer Zeit halt liefert, der Film, hat der so eine Leichtfüßigkeit. Ich finde, es wirkt nie erschlagen, oder auf mich hat es zumindest nie erschlagend gewirkt, sondern immer sehr natürlich und im besten Sinne spaßig und ein Fest für Kinofreunde, als sich anzugucken,
auf jeden Fall,
was man alles in so einen Film packen kann an Effekten. Und man muss dazu auch sagen, der Film ist von 77 halt, ne?
Ja.
Klar sehen manche Sachen ein bisschen dated aus. Also ne, bei manchen Sachen, ne, die haben da ja auch mit Greenscreen oder Chroma Key halt gearbeitet. Mhm. Da sieht man manchmal da Gekrissel irgendwie, ne? Wo der,
ja.
Aber das sind so Kleinigkeiten halt, ne? Ich finde im Großen.
Finde ich auch gar nicht schlimm. Finde ich super charmant.
Genau. Ich finde es auch sehr charmant und es fällt nicht so negativ auf, weil die Sets und so, die ganzen Hintergründe, die da teilweise halt gemalt sind, das sieht so cool aus. Mhm. Und sowas würde es heutzutage auch einfach nicht mehr geben. Auch damals fällt mir jetzt nichts ein, was irgendwie vergleichbar damit wäre.
Der hat wirklich einen komplett eigenen visuellen Stil mitgebracht. Und wie gesagt, damit ja auch Türen geöffnet. Vielleicht war das ja im Prinzip auch so. Zu der Zeit war das japanische Kino, wie gesagt, ein bisschen schwer angegriffen. Die Studios hatten es schwierig, die Leute in die Kinos zu kriegen, hatten aber dann so eine Filmreihe oder so Filme, wo immer wieder dieselben Hauptdarsteller dabei waren. Die waren beliebt, die waren begehrt und da konnte man dann die Leute ins Kino kriegen. Und dann war es ja auch üblich damals sozusagen wie bei den Bahnhofskinos, so ein Double-Bill zu machen. Ne? Wenn du den einen Film guckst, dann ist der andere schon im Preis drin. Mhm. Und so war House eigentlich nur eine Beigabe für einen dieser Momotomo-Filme. Und ja, das hat sich innerhalb kürzester Zeit hat sich das Interesse komplett gewechselt und alle sind nur noch in die Kinos gerannt, um House zu sehen. Mhm. Und das Publikum hat sich auch schlagartig auf das junge Publikum, die sind alle darauf abgefahren.
Ja, das ist auch sehr interessant, weil der wurde ja eigentlich von den Kritikern total zerrissen.
Mhm.
Mal wieder ein Film, über den wir sprechen, der von den Kritikern zerrissen wurde.
Ja.
Aber beim Publikum kam der halt damals super gut an. Und du hast ja auch schon angesprochen, so dass die Krise des japanischen Kinos zu der Zeit, das ist ja auch so, gerade aus den 70ern ist ja so diese japanische Nouvelle Vague war ja da gerade vorbei. Das war ja so dieses Kino aus den 50ern bis 70er Jahren, wo schon die jungen Regisseure sagten, ja, ey, Kino ist irgendwie so angestaubt und wir machen jetzt halt was Neues. Und die haben dann auch so diese radikale Erneuerung gemacht und wollten das ganze Kino ein bisschen, na, also die waren der Meinung halt quasi, dass das alte Kino zu optimistisch und zu humanistisch war und die wollten dann quasi bewusst Tabubrüche machen und die schlechten Seiten des Menschen oder der japanischen Gesellschaft zeigen. Und das hat natürlich halt viele Leute halt beeinflusst und auch, da muss man aber sagen, da war House dann ja auch zeitlich einfach schon am Ende von dieser Welle, die im Japanischen Nuberu Bagu heißt. Ich muss sagen, ich habe den Begriff japanische Nouvelle Vague, bin ich erst zur Vorbereitung halt jetzt hier auf diese Japan-Wochen hier bei uns gestoßen.
Ja.
Ich kannte davor halt eben nur die Nouvelle Vague halt aus Frankreich halt, ne, mit hier Godard und so weiter.
Genau.
Gibt es auch sehr coole Filme, Außer Atem muss zum Beispiel. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Das ist vielleicht auch mal irgendwann ein eigenes Thema.
Aber du mit deiner Kunst.
Verdammte Kunstfilme. Genau, diese Welle, diese japanische Nouvelle Vague hat halt eben auch solche Sachen möglich gemacht, halt, weil so gewisse Sachen, die sich etabliert hatten, einfach aufgehoben wurden. Und das spiegelt sich natürlich hier bei Hauso auch extrem wieder. Ich habe übrigens, wo du eben so Godzilla gesagt hattest und Probleme Godzilla, es war ja ein Gedanke dann, nachdem Hauso ein finanzieller Erfolg war, dass Obayashi einen Godzilla-Film gemacht hätte. Und die Story dazu, also die wurde dann halt irgendwie auch als so Short-Story in einem Magazin veröffentlicht und mit Illustrationen von dem Regisseur, der nachher Akira gemacht hat. Also den Anime Akira.
Katsuhiro Otomo.
Genau, Katsuhiro Otomo, richtig. Und ey, die Story von dem Godzilla-Film wäre auch so wild gewesen, ne? Also das wäre dann auch wieder mit Soundtrack von Godiego war geplant.
Geil.
Wie gesagt, wurde halt nicht veröffentlicht. Es kam dann stattdessen Godzilla vs. Hedorah, war dann der Film, der dann rauskam. Genau. Und das wäre so
wild. Wild. Nee, das wusste ich nicht.
Ey, aber die Story. Ein kleines Mädchen hätte, ein kleines Mädchen namens Momo hätte Godzillas leblosen Körper gefunden es hätte sich bei einer Obduktion rausgestellt, dass das ein totes Alien ist, ein totes Alien-Weibchen namens Roson, das schwanger war und an Diabetes gestorben ist. Und die bauen dann die Leiche in ein Raumschiff um und fliegen das dann halt zum Vater von dem Kind, von dem Baby, das halt immer noch in der diabetestoten Godzilla-Leiche drin ist, damit dass er mit dem Vater wieder vereinigt ist und gegen ein Monster kämpfen kann, das Feuer aus seinen Brüsten feuern kann. Das wäre die Story für diesen Godzilla-Film gewesen.
Das hätte kein anderer verfilmen können.
Ey, what the fuck? Als ich das gelesen habe, war so, okay, ich will es sehen.
Ja.
Ich würde es wirklich gerne sehen.
Unterschreibe ich?
Ich würde wirklich super gerne in das Paralleluniversum reisen, wo der Film umgesetzt worden ist.
Mhm.
Weil, was zur Hölle? Also,
ja.
Es wäre wild gewesen. Und wenn man das halt vielleicht auch so in so einen normalen Godzilla Film vergleicht hat, dann hat man vielleicht auch irgendwie so eine Ahnung von der Verschrobenheit von Hausu.
Ja.
Weil so schräg, wie diese Godzilla-Story klingt, so schräg ist letzten Endes auch Hausu.
Mhm. Also ich glaube, man kann nicht genügend diese Bildsprache nochmal erwähnen. Also abgesehen von Farben und so weiter. Das hat aber nicht eben diesen späteren 80er, 90er japanischen Videolook, sondern es ist ja wirklich auf Celluloid gedreht worden. Und es hat trotzdem einen komplett eigenen Style, weil es eben im Studio alles so nachbearbeitet wurde. Und alles sticht hervor. Jede Szene ist wirklich irgendwie so eine kleine Komposition.
Ja.
Es ist wirklich wild. Und es gibt den Mythos, dass das der erste japanische Film ist, der komplett in einem Studio gedreht wurde, aber der Mythos stimmt nicht. Da gab es auch schon andere Sachen und es gibt auch Außenaufnahmen, die in dem Film benutzt wurden. Also von daher ist das nur so eine Sache. Aber das hatte ich auf jeden Fall bei der Recherche dazu auch noch gefunden. Und das ist aber das, was aber stimmt, es ist der erste japanische Studioproduktion, wo ein Hairstylist gecredited ist.
Geiles Achievement.
Wild, ne?
Okay.
Ja. Ja, der war natürlich Mario Bava-Fan und hatte tatsächlich bei seinen Überlegungen die Idee, sich Baba Bava zu nennen, als Synonym für seinen Namen. Aber Toho hat gesagt, du hast wohl nicht mehr alle.
Entweder einmal kommt, haben sie es ihm gesagt.
Dein Name kommt da rein oder gar nichts.
Ja, finde ich gut.
Ja, also stell dir vor, das würde wirklich da stehen.
Baba Bava.
Baba Bava.
Mario, ja. Mario.
Ja, und Hanagatami, hatte ich eben schon mal erwähnt, ist das Skript, was er zuerst abgegeben hatte, was abgelehnt wurde, hat er tatsächlich noch gedreht, aber erst 40 Jahre später, 2017, und ist eines seiner letzten Filme geworden.
Ja, der ist 2020 verstorben, ne?
Genau. Hanagatami habe ich leider noch nicht gesehen, aber ich habe den Film danach noch gesehen. Der Labyrinth of Cinema. Und da habe ich gedacht, okay, vom Plot her sagt er mir nicht so wirklich zu. Da stand irgendwas von Antikriegsfilm und dass der halt eben nicht mehr so die Erzählweise wie früher hätte. Und so ein bisschen, war ich so ein bisschen skeptisch. Aber ich habe mir gedacht, komm, guck dir den trotzdem mal an. Und dann auch bei der Laufzeit von 3 Stunden war ich sehr, sehr skeptisch. Und der hat mich umgehauen.
Ja.
Der ist ein fantastischer Film. Und der ist, auch wenn das Thema Antikrieg da mit reingearbeitet ist, ist das auch eine Liebeserklärung an das Kino an sich.
Mhm.
Und es geht um einen Filmvorführer und die Leute, die ins Kino gehen und deren Backstories, während sie zum Kino gehen, sich dann im Kinosaal einfinden und dann auf der Leinwand, wo der Vorführer auf die schon wartet und sich freut, dass er denen was zeigen kann, und auf der Leinwand kommen dann so diese Antikriegsszenarien und verschiedene kleine fast wie Kurzfilme. Mhm. Und in allen Kurzfilmen ist die Besetzung die gleiche. Und das sind auch die Leute, die im Kinosaal sitzen. Mhm. Also die sehen sich dann selber in Kurzfilmen. Das ist halt alles die so traummäßig auch, ne? Dass ja. die sich vorstellen, dass die das selber sind. Und es wird sehr, sehr viel über Kino philosophiert und über Film und über wie sich das alles entwickelt hat und über japanische Historie auch. Und der in Summe, die 3 Stunden sind so umgeflogen und der hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe nicht mit sowas mehr gerechnet.
Klingt super interessant.
Ja.
Also ich kenne keinen anderen Film von dem Regisseur. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass ich das ändere, weil es klingt super interessant und also es ist, glaube ich, auch jemand, der es wert ist, sich da mit seiner Filmografie ein bisschen zu beschäftigen. Freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Wer weiß, vielleicht besprechen wir irgendwann mal noch einen Film von dem.
Wer weiß, ja. Ja, jetzt diesen Monat, einen haben wir auf jeden Fall schon fest, den wir noch
auf jeden Fall. Nächste Woche wird es für euch Takashi Miikes Audition geben.
Ja.
Und danach bin ich noch bei meinem Pick zwischen 2 Filmen am Schwanken. Ob ich entweder mal, wir hatten noch nie so einen schönen Film, so einen ruhigen.
Schön.
So, weißt du, so einen ruhigen Film über das Leben und so, sowas in der Art.
Okay.
Da bin ich am Schwanken. Oder zwischen einem, auch aus den 70er Jahren, der etwas böser ist.
Okay.
Hast du denn schon deinen zweiten Pick?
Noch nicht fest. Ich schwanke noch. Ich habe da im Moment noch was Neues entdeckt, einen Regisseur, wo ich mir die Filmografie reinziehe. Aber ansonsten werde ich noch mal durchs Regal gucken müssen, was da noch so steht. Mhm. Aber ja, da wir dann Miike schon abgedeckt haben, ist das auf jeden Fall schon mal sehr gut.
Ja, auf den freue ich mich auch.
Ja.
Da hoffe ich oder hoffen wir, dass ihr euch da auch drauf freut.
Mhm. Den gibt's auch auf Deutsch.
Den gibt's dann auch auf Deutsch, ja.
Genau.
Und ja, ich würde sagen, damit haben wir, glaube ich, zu Hause hätte ich jetzt nichts mehr zu sagen.
Mhm.
Guckt ihn euch an, der ist wild. Das muss man gesehen haben. Unbedingte Empfehlung.
Und alles halt wie ein Albtraum.
Eigentlich. Ja.
Wie ein Traum oder Albtraum?
Ey, das ist ja nicht so abfuckend gruselig, dass du danach so voll runtergezogen bist. Es ist wirklich so,
Bubblegum-Horror
irgendwie.
Ja, genau.
Und es wurde auch am Anfang überlegt, den ja für Kinder zu vermarkten auch, ne? Also Toho wusste ja auch nicht irgendwie, was die damit anfangen sollen.
Mhm.
Was auch...
Ja, weil der so verspielt ist auch, ne?
Genau, weil der so verspielt ist, aber das passt ja auch irgendwie nicht.
Ja.
Ey, look at it. Es ist
eine einmalige Erfahrung auf jeden Fall. Und wenn jemand von euch einen Film gesehen hat und oder Hause geguckt hat und dann einen Film sagt, ja, der ist ja genauso wie der oder der ist so ähnlich, bitte hinterlasst es in den Kommentaren. So,
Auf jeden Fall, den will ich sehen.
Den will ich sehen. Ich will erstmal einen Film sehen, der damit gleichhalten kann.
Ja.
Ja, mich hat auf jeden Fall der Regisseur damit sehr stark erreicht und deswegen habe ich jetzt auch schon, ich glaube, 7 oder 8 Filme habe ich jetzt schon von dem geguckt.
Hm.
Ein paar Folgen noch. Ein paar sprechen mich nicht so an.
Welcher wäre dein Favorite bis jetzt?
Labyrinth of Cinema.
Okay.
Ja. Und School in the Crosshairs. Aber da gibt es auch noch, dann habe ich noch gesehen The Discarnates, The Lovely Girl, heißt der, glaube ich. Oder Lonely Girl. Ja. Manche haben auch irgendwie so, je nachdem, wo man danach sucht, sind die Übersetzungen der Titel dann wieder sehr unterschiedlich.
Hm.
Ja. Also zum Beispiel School in the Crosshairs heißt auch zum Beispiel Aimed School, wenn du irgendwo suchst. Ja. So, die waren auf jeden Fall so die Tops.
Ich bin gespannt. Da muss ich mal Hausaufgaben machen und mich da auch mal mit beschäftigen. Bin auf jeden Fall gehookt.
Ja. Wir hören uns jetzt noch mal den Score an.
Ja.
Da haben wir nämlich jetzt richtig Bock drauf.
Dauerschleife.
Ja.
Der übrigens auch sehr empfehlenswert ist. Und es gibt ihn auf Spotify zu hören.
Genau, so viel kann man ja sagen. Auch wahrscheinlich auf den anderen
Plattformen auch,
Plattformen
die
auch.
Wir aber in unserer unendlichen Ignoranz nicht kennen.
oder nicht erwähnen. Oder wir, nicht erwähnen. Sie können uns da nicht alles merken.
Ja.
So, dann vielen Dank fürs Zuhören.
Hab noch einen schönen Tag und bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao, Sinn.